Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Warum tut sich die EU so schwer bei der Wahl wichtiger Spitzenpositionen genauso wie in Sachfragen, fragt heute aus wieder mal aktuellem Anlass Hans-Jürgen Bartsch vom Hörsaal. Sicherlich auch, weil die europäischen Institutionen geregelt haben, bei den meisten Entscheidungen mit nur einer Stimme sprechen zu wollen. Doch genau solche Vereinheitlichungen sieht unser erster Redner heute mehr als skeptisch. Er will den Begriff der Demokratie, der von uns so leicht als Herrschaft des Volkes übersetzt wird, völlig anders denken. Wie, das erklärt er uns gleich. Der Professor für Sozialphilosophie an der Frankfurter Goethe-Universität Martin Saar hat sich deshalb das Thema gewählt: Muss die Demokratie erst noch demokratisiert werden? Vorgetragen hat er seine Ideen auf einem Symposium des Center for Applied European Studies der Frankfurt University, und zwar am 17. Mai 2019.
Wir erleben und fühlen uns in einer Krisenzeit der Demokratie oder einer Krise des Demokratischen. Und vielleicht wird man mal auf diese paar Jahre am Ende der 2010er Jahre zurückblicken, als die Zeit, in der genau dies vielleicht zum ersten Mal, vielleicht anhaltenderweise, eine Art von Konsens geworden ist. Und entsprechend fragen wir uns auf vielen Ebenen nach Auswegen aus der Krise, Umgehbarkeiten der Krise, Lösungsansätze aus der Krise. Und die Philosophen schlagen an dieser Stelle wie immer erstmal vor, sich zu fragen, was der zentrale Begriff ist, mit dem wir die Krise oder das in die Krise geratene beschreiben. Und ich stimme vollständig zu, dass der Demokratiebegriff selber ein Krisenbegriff ist, weil er auf etwas Kritisches, Entscheidungshaftes und Ungelöstes unserer politischen Kultur verweist. Mein Vorschlag heute Abend, der nichts anderes ist als eine Auslegung dessen, was Demokratie vielleicht heißt oder heißen könnte, wird sich auch, das ist wenig originell, sondern ganz klassisch, auf die Frage nach dem Volk, der in der Demokratie, in der Volksherrschaft steckt, richten. Denn wenn Demokratie etwas ist, ist sie die Herrschaft des Volkes oder die Herrschaft oder die Regierung des Volkes durch das Volk und für das Volk selbst, wie Lincoln gesagt hat. Und sich darüber im Klaren zu werden, welche Optionen darin liegen könnten, das Volk zu bestimmen, auch wenn es letztlich unbestimmbar bleiben wird, könnte hier der erste Schritt in die Richtung sein, zumindest zu wissen, wovon wir glauben oder denken oder fühlen, dass es in die Krise geraten ist. Ich bin nicht ganz sicher, ob es schon eine Lösung der Frage vorbereitet oder eine Lösung dessen, was wir als Krise erfahren. Aber es ist wahrscheinlich der erste Schritt. Und damit werde ich wenig anderes tun, als mit Ihnen kurz eine Reise durch Denkoptionen oder theoretische Optionen in Bezug auf die Frage, wer ist das Volk der Demokratie, vorzunehmen. Ich beginne mit der frühen Neuzeit und einer frühneuzeitlichen Kontroverse. Neben der antiken politischen Philosophie ist die politische Philosophie des 17. Jahrhunderts der Moment, in dem sich die europäischen Autoren, die über Gesellschaften nachdenken, zum allerersten Mal affirmativ des Demokratiebegriffs bedienen. Hier wird bestimmt, wie ein Volk oder eine Nation oder eine Gesellschaft sich selber eine Ordnung geben kann. Und in den lateinischen Texten ist das Wort Populus oder Volk meistens diejenige Instanz, der man es zutraut, sich diese Ordnung selbst zu geben, wenn sie nicht ohnehin schon gegeben wurde durch die Fürsten oder die Monarchen, die Kaiser oder die Päpste. Der große Papst der modernen politischen Theorie, nämlich Thomas Hobbes, spricht genauso über den Populus und er sagt, der Populus ist dasjenige einheitliche Ding, das sich selber entscheiden kann, wie es regiert werden will, dass sich seine Könige in einem gewissen Sinn, zumindest hypothetischerweise, im Gedankenexperiment des Gesellschaftsvertrags geben kann. Aber der Populus, in seinen lateinischen Texten sagt er, ist nicht die Multitudo oder the people ist nicht the crowd, die Menge oder die Vielen oder wir könnten sagen die Masse. Und seine ganze politische Philosophie, in der der Begriff der Demokratie ab und zu auftaucht, obwohl er selber, wie Sie vielleicht wissen, kein Demokrat war, zentriert sich um diese Frage, welche Einheit, welche politische Einheit kann sich selbst entscheiden zu einer Herrschaftsform? Und the people, das Volk, Populus, ist der Name für diese Einheit, aber er will unbedingt sicherstellen, dass niemand glaubt, dass das Volk die vielen, die Multitudo oder die Crowd, die Menge oder die Masse sei. Wieso? Weil er ganz einfach sagt, die vielen können sich nicht als eins zu etwas entscheiden. Sie können nicht mit einer Stimme sprechen. Sie können nicht handeln und entscheiden. Dazu müssen sie eins sein, nämlich das eine Volk, Populus oder People, auf Deutsch Volk. Interessanterweise hat das die demokratietheoretischen Debatten danach geprägt, obwohl selber Hobbes gar nicht, wie Sie vielleicht wissen, für die demokratische Option votiert hat, sondern für die monarchische. Aber das Schema, dass wir glauben, dass eine Masse, eine Menge, ein Kollektiv erst dann entscheidungsfähig würde, wenn es durch Akte der Vereinheitlichung zur Einheitwerdung entscheidungsfähig würde, und Repräsentation ist meistens der Name für diesen Akt, hat sich durchgehalten und prägt eigentlich unsere Tradition bis heute. Die Kollektivsingulare, Volk oder auch Gesellschaft stehen für genau solche Vereinheitlichungen, denen wir danach den Rang von handlungsfähigen Einheiten oder Instanzen zusprechen. Und die moderne oder frühneuzeitliche politische Philosophie beginnt im Prinzip an diesem Moment, Demokratie zu denken, wo sie sagt, hier entscheiden sich viele, aber sie entscheiden sich in der Form des Volkes als vereinheitlichte Instanz, als eine Art von Kollektivsubjekt. Und Volk ist seitdem ihr Name. Und wir reden hier über die Mitte des 17. Jahrhunderts. Interessanterweise gibt es zur selben Zeit eine Generation nach Hobbes, die genau gegenteilige Position, sogar bis in die Worte hinein. Der jüdisch-niederländische Philosoph Baruch Spinoza schreibt in seinen Schriften der 1670er Jahre, dass genau das, was Hobbes ablehnt, nämlich die angebliche Nichthandlungsfähigkeit der vielen, der Multitudo, Spinoza schreibt auf Latein, genügt, um einen Staat zu machen. Wo Hobbes geschrieben hat, wir brauchen die Vereinheitlichung zum Volk im Populus, sagt Spinoza, nein, moderne, in diesem Sinn Zeitgenosse 17. Jahrhundert, Gesellschaften sind die, in denen es genügt, wenn es die vielen, die Multitudo gibt, die noch nicht als Einheit sich weder verstehen noch handeln, sondern was eine Ordnung ausmacht, ist eine Art von Formgebung, die nicht vereinheitlicht, sondern die mit der Vielheit, der Heterogenität oder auch der Diversität der vielen, dieser Masse, die noch kein Volk ist, umgehen kann, die ihr eine Form gibt, die nicht eine ist, sondern eine vielfältige Form. Formen, könnte man sagen. Das ist politische Ideengeschichte. Mich interessiert sie, weil sie die Vorgeschichte einer, wie ich denke, enorm einflussreichen und enorm wirkmächtigen Alternative ist. Es ist nämlich die Frage, ob wir glauben, dass wenn wir über Demokratie und die Herrschaft der Demokratie, das heißt die Herrschaft des Demos oder des Volkes reden, ob wir glauben, dass hier einer oder eines herrscht, ob es hier ein Volk im Sinne von Populus geht oder ob es nicht sein könnte, dass wenn wir über Demokratie reden, dass wir über Vielheiten reden und über Verhandlungsformen, Lebensformen, Umgangsformen von vielen. Historisch gesehen hat sich Hobbes eindeutig durchgesetzt und die lange Geschichte von Hobbes über Rousseau, über die Federalists, auch zu Carl Schmitt und zu den Rousseauianern und den Neorepublikanern. In dieser Tradition, die vielleicht unsere dominante Tradition ist, die liberale politische Philosophie vielleicht ihre Krönung, könnte man sagen, dieser Hauptstromhaftigkeit des politischen Denkens der Moderne, sie hat eigentlich immer gedacht, dass es hier ein Eins gibt, ein eines Volk, das zwar vielleicht in sich differenziert ist und sich auch streitet, in verschiedene Fraktionen, auch in Parteien natürlich zerfällt, die aber letztlich Differenzen innerhalb einer Einheit benennt. Und diese Einheit selber umgrenzt den politischen Raum gewissermaßen zweifelsfrei. Wir wissen immer, wen wir meinen, wenn wir auf das Volk zeigen, das sich doch hier gesellig mal vernünftig und effektiv selbst regieren sollte. Und man schlägt ihm vor, es zum Beispiel in Formen der Verrechtlichung, der Repräsentation oder des Wählens zu tun. Und meistens ist das auch völlig angebracht und richtig. Aber, und das interessiert mich an dieser Gegenüberstellung die, wie gesagt, eine alte ist. Sie geht zurück bis ins 17. Jahrhundert. Man könnte es anders denken und man könnte sich vorstellen, Demokratie ist hier eher der Name für irgendetwas, was viele miteinander, untereinander tun, was sie irgendwie zum Handeln befähigt, ohne dass eine Einheit, ein Eins, ein Volk herausspringt. Und das könnte sein, dass das eine andere, aber vielleicht eine interessante alternative Idee von Demokratie wäre, die damit die Demokratie weniger denkt als die Vollzüge von Vereinheitlichung, Uniformität, Herstellung von Handlungsfähigkeit einer Instanz, sondern sie eher denkt als ein Umgang mit Vielfältigkeit, eine Art von Handlungsfähigkeit von vielem ohne Einheit. Und spätestens jetzt wissen Sie vielleicht schon, worauf es rauslaufen wird. Ich werde jetzt sagen, dies ist auch eine Theorie, eine Auffassung vom Demos, vom Volk, das in der Volksherrschaft regiert und sich selbst regiert, das aber selber gar nicht weiß, was es oder was er ist. Und das klingt wie ein Problem und könnte aber keine Lösung, aber eine Aussicht sein. Zweitens, zeitgenössische Debatten um das Subjekt demokratischer Politik. Und es ist wieder die Frage nach dem Demos. Diese seltsame Gegenüberstellung Einheit-Vielheit aus dem 17. Jahrhundert ist natürlich enorm schematisch und enorm grob, deswegen nur mit viel Vorsicht zu genießen. Zu glauben, in der Politik ginge es entweder um Einheitsstiftung oder um Vielfaltstoleranz, ist wahrscheinlich unendlich naive Dichotomie und so holzschnittsartig, wie man sich es nur vorstellen kann. Aber der Tendenz nach scheint es mir richtig, bestimmte demokratietheoretische Positionen darauf hin zu klassifizieren oder zu bestimmen, ob sie eher das Volk der Demokratie bestimmen als unbestimmt lassen wollen, eher darauf Wert zu legen, dass Akte des politischen Handelns oder politische Repräsentation Einheiten erzeugen oder die Einheiten offen oder fransend lassen an den Rändern. Denken Sie an die Debatte um die europäische Demokratie. Wir könnten klagen darüber, dass es keine europäische Demokratie in einem starken eigentlichen Sinn gibt, weil wir keinen europäischen Demos haben, jenseits der Bestimmung der Wahlzugelassenheit, zum Beispiel der nächsten europäischen Wahl. Und viele beklagen genau dies. Europa ist keine Demokratie, weil wir nicht genau wüssten, wer sein Demos sei, weil wir nur nationalstaatlich organisierte Staatsbürgerschaften haben, mit diesem einen relativ zusätzlich dazugekommenen Wahlrecht auf einer höheren Ebene, das noch nicht mal vernünftig verknüpft ist mit exekutiver Machtdelegation. Ich will nur darauf hinweisen, wer so denkt, denkt wie Hobbes. Er glaubt, dass Demokratie dann möglich ist oder überhaupt Regieren und Staat, wenn es die Einheit gibt, die sich selber danach in Akten von Wahl, Repräsentation oder Delegation tatsächlich Handlungsfähigkeit verschafft. Wer wie Hobbes denkt, wird sagen, wo kein Demos, da keine Demokratie, da keine Politik. Und das ist in ganz vielen Feldern und die demokratische Malaise, die wir alle verspüren und gegen die wir alle verzweifelt ankämpfen, spricht natürlich für genau diese Problematik. In vielen Fällen empirisch, deskriptiv, politisch, völlig richtig. Nur mein Vorschlag, man könnte es auch anders sehen. Man könnte sagen, dass es kein demokratisches Europa gibt, könnte nur eine falsche Beschreibung für die Tatsache sein, dass wir Vielheiten, Vielfalt, Pluralität, Heterogenität, Multitudo, Masse, Menge haben und dass wir unterschiedliche Formen von Handeln, sich einmischen, intervenieren, bestreiten, streiken, auf die Straße gehen, sich äußern haben, die tatsächlich noch zu nichts führen, was die Gestalt einer Einheit hat. Wir sehen kein Volk, sondern nur Leute auf der Straße, einmal für die eine oder für die andere Dinge. Wir sehen Splittergruppen, wir sehen Protestbewegungen. Aber wenn man sich frei macht von der Fixierung oder von der Ausschließlichkeit des Hobbesianischen Schemas, könnten wir vermuten, dass auch dies ein Sinn des Wortes Demokratie sein könnte. Nämlich weder im Sinne der Vereinheitlichungspraktiken, die wir schon brauchen, noch im Sinne der Voraussetzung des einen Demos, des einen Volkes, das gibt es wahrscheinlich in der Tat noch nicht, jenseits der quasi europäischen Staatsbürgerschaft, sondern in der Vielheit, ich sage es nochmal, von Äußerungen, Protesten, Engagements, Interventionen, natürlich auch allen möglichen Bestreitungen und Verwerfungen. Und wer so denkt, würde sagen, hier ist schon europäische Demokratie, nicht weil es den einen Demos gibt, sondern weil es viele politische Elemente und politische Energien und politische Prozesse gibt, die so vielfältig sind, dass sie den Namen Demokratie verdienen, ohne dass sie mündeten in die große europäische Souveränität, die der französische Präsident uns so gerne bescheren würde. Ich will nur sagen, das ist ein rein philosophisches Argument. Man könnte den Demokratiebegriff in dieser zweiten, alternativen Weise verstehen und würde dann manche der Defizite, die aus der Hobbes, aus der Einheitsperspektive erscheinen, vielleicht weniger scharf als Verfehlen des Demokratischen verstehen als seine interne Schwierigkeit, seine Problematik, vielleicht auch sein utopisches, weil wie hängen diese verschiedenen Kämpfe, Proteste, Engagements und Interventionen zusammen? Und ob das die Gelbwesten sind oder die Unabhängigkeitskämpfe in manchen südeuropäischen Provinzen oder die verschiedenen sozialpolitischen Gruppierungen, all dies sind Heterogenitäten, Vielheiten, die sich vielleicht nicht vereinheitlichen lassen, aber die trotzdem die Beteiligung von demokratischen Akteuren sind. Dass diese Art zu denken nicht völlig abwegig ist, ich hoffe, soweit habe ich sie schon, vielleicht aber sogar gar nicht unverbreitet ist, will ich nur im Hinblick auf drei jetzt eher akademische Debatten kurz anführen. Erstens sind wir alle gewöhnt an Argumente, die aus dem Lager des, wie wir das nennen würden, kosmopolitischen Teil der theoretischen oder politikphilosophischen Theoriebildung stammen. Das heißt, die Idee, dass sich ohnehin die Sachfragen der demokratischen und politischen Auseinandersetzung nicht mehr nationalisieren lassen. Jeder, der sagt, dass der Sinn nationalstaatlicher Demokratie sich nur entfalten kann in der Eingebettetheit in größere, nicht mehr nationalstaatliche Kontexte, Europa für uns das nächste vor der Haustür liegende Beispiel, sagt natürlich, dass auch der nationalstaatlich eingehegte Demos selber kommunizieren muss, verbunden sein muss, sich beziehen muss auf etwas jenseits seiner eigenen Volks- oder Demosgrenze. Und jeder, der heute so etwas fordert wie globale oder kosmopolitische Demokratie, folgt eigentlich meiner Intuition, dass wir vielleicht hier weniger von den umgrenzten Einheiten als von den offenen Grenzen oder zumindest den durchlässigen Kollektiven ausgehen sollten. Und ich würde jetzt auch sagen, dass sich diese Art zu denken im Feld der internationalen Debatte über Demokratie vielleicht gerade ohnehin durchsetzt. Zweitens gibt es die einflussreiche Kritik am Prinzip der Volkssouveränität. Jetzt eher technisch gesprochen bedeutet dies, dass sich die Stimmen mehren, die sagen, dass die Idee der Demokratie geknüpft an die rousseausche Idee der Selbstregierung im starken Sinn ohnehin bestenfalls eine Fiktion und schlimmstenfalls ein Missverständnis ist. Es könnte sein, dass sich moderne Gesellschaften ohnehin nie ganz direkt selbst regieren. Dazu gibt es zu viele Ebenen, zu viele Delegationen, auch zu viele Experten, zu viele Exekutiven. Und in diesem Sinn arbeiten zurzeit viele in der Demokratie daran, die Demokratieidee und auch die Idee demokratischer Legitimität eher jenseits der Idee, Demokratie herrscht dort, wo immer alle entscheiden, zu denken. Und dann würde man über alle möglichen Formen, alternativer Formen von Deliberation oder Konsultation, die Einbeziehung von Bürgern auf verschiedenen Ebenen, auch unterhalb der Ebene nationalstaatlicher Regelungen einbeziehen. Und auch hier scheint es mir richtig zu sagen, diese Art des Nachdenkens über demokratische Praxis auf verschiedenen Ebenen, verschiedene Akteure, die vielleicht zusammenhängen, aber nicht identisch sein müssen, belegt, dass wir Vorstellungen vom Demokratischen haben, das sich nicht auf die Einheit, Einheitlichkeit, das Vereinheitlichtsein des Volkes oder des Demos angewiesen sind. Die dritte Diskussion, auf die ich nur ganz kurz verweisen will, bezieht sich auf die Frage, ob denn überhaupt für Demokratie und die Idee der Demokratie die Vorstellung oder die Praxis oder der Begriff der Repräsentation so zentral ist, wie es für den Mainstream der Diskussion und der Tradition der Fall war. Jacques Rancière hat hier wahrscheinlich die radikalste Position, indem er sagt, demokratisch, das Adjektiv, benennt überhaupt nicht eine Form von Regierung oder Entscheidungsfindung, sondern mit demokratisch bezeichnen wir die Eigenschaft politischer Gemeinschaften, die darin besteht, dass sie Bestreitungen, Anfechtungen und Kritiken erlaubt, die im Namen demokratischer Gleichheit von Akteuren erhoben werden. Wer so denkt, denkt bei dem Wort Demokratie weniger an das Parlament und weniger an die Rechtmäßigkeit der politischen Entscheidung, an die denkt er auch. Aber er denkt auch daran, dass Demokratien das erlauben, was gerade unsere illiberalen Demokratien versuchen zu verunmöglichen, nämlich die Kontestation, die Herausforderung, das Problematisieren, könnte man vielleicht ein bisschen verharmlosend sagen, von exekutiven Entscheidungen. Wer so denkt, denkt ähnlich meinem Schema Einheit-Vielheit gemäß, eher von den vielfältigen Praktiken der Kritik her, als von den einförmigen, vereinheitlichten oder auch repräsentativen Praktiken der Entscheidungsfindung oder gar parlamentarischer Repräsentation her. Und auch das scheinen mir keine ausschließlichen Register zu sein, aber es scheinen mir Perspektiven zu sein, die Unterschiedliches am demokratischen Prozess erschließen und uns damit aber auch unterschiedliche Visionen von dem, was wir wollen, was wir nicht verlieren wollen, wenn wir das Demokratische nicht verlieren wollen, eigentlich denken könnten. Es ist einmal die Frage der einheitlichen Handlungsfähigkeit und es ist ein andermal, sagen wir ein bisschen hochgestochen, den Vollzug oder das Leben lassen von Vielfältigkeit. Drittens, drei Konsequenzen, die mir jetzt rein theoretisch auf der Hand zu liegen scheinen und die wahrscheinlich praktisch politische Konsequenzen hätten, aber dafür sind die Philosophen ja zum Glück nicht zuständig. Erstens, wenn man eher so denkt als anders, eher von der Pluralität und der Vielheit her als von der Einheitlichkeit und dem einen Demos her, ist es sehr deutlich, ich habe es eben schon angesprochen, dass der Blick des Interesses oder die Neugier auf demokratische Prozesse leicht verschoben wird von den klassischen Arenen der klassischen oder offiziellen oder verfassten Politik, dann sind viele demokratische Bewegungen, die Demokratisierungsbewegungen sind, Bewegungen, die nach mehr Demokratie rufen an Stellen, wo sie bisher zu wenig vorfinden, genauso wichtig wie die Wahlpraktiken, die Repräsentationspraktiken und auch die Gerichtsbarkeitspraktiken, die wir sonst mit dem demokratischen Regime oder System verbinden. Das heißt, wir erkennen auch an, dass viele Formen, Arenen und auch Lokale, könnte man sagen, demokratischer Praxis allerersten Ranges sind, weil sie das demokratische Leben einer Gesellschaft ausmachen, auch jenseits oder sagen wir unterhalb der Ebene der großen, ultrastabilen und ja oft genug auch in sich verhärteten demokratischen Institutionen auf der Ebene des gesamten Staates. Zweitens hat wer so denkt, von den Vielfältigkeiten von Praxis statt von den Vereinheitlichungen der Demos-Identität her, vielleicht weniger Probleme damit zu sehen, wie viel demokratische Politik auch ausschließt. Weil die Vorstellung, dass der Demos immer einer sei, ist aus dieser Perspektive eine Fiktion. Wenn er vielfältig ist, kämpfen aber auch die vielen in der Vielfältigkeit um ihre eigene Geltung, um ihren Einfluss. Dann wird auch so etwas wie Identitätspolitik völlig normal. Gehört es auch dazu, weil niemand genau weiß, ob die anderen Bürgerinnen und Bürger wirklich genauso sind wie man selbst. Dann spielen Fragen der Identität, aber auch natürlich der Abgrenzung von anderen Identitäten sofort eine Rolle. Und damit bekommt man, auch wenn ich vielleicht für Sie jetzt ein bisschen idealistischer klinge, als ich es bin, ein relativ abgeklärtes, vielleicht ist das Wort Realismus angebracht, realistisches Bild von demokratischen Prozessen, zu denen Ausschluss, Verwerfung wahrscheinlich auch Diskriminierung immer gehören, so wie zum demokratischen Prozess genau das Problematisieren, Skandalisieren und Bekämpfen genau dieser Elemente gehört. Drittens wird eine Sache glasklar. Wenn die Frage des Demos, des Volks, nicht vorentschieden ist, nicht definiert ist, nicht fixiert ist in einer Einheit, ist die Frage offen, unbestimmt. Wenn das so ist, muss sie trotzdem die ganze Zeit bestimmt werden. Damit ist die Frage des Demos, des Volks, der Demokratie selber eine Frage, die die ganze Zeit politisch beantwortet wird, in politischen Akten der Feststellung und der Herstellung von Bestimmungen. Und damit wird die Frage nach dem Demos, das ist jetzt fast ein bisschen trivial, zu einer politischen Frage. Aber damit ist die Frage nach der Demokratie eine politische Frage. Das heißt, in Demokratien streiten wir die ganze Zeit darum, wer dieser Demos ist. Und wir verregeln es auch und fixieren es die ganze Zeit, vor allem übrigens über Rechtsprechung, vor allem über Staatsbürgerrecht. Trotzdem gehört zur Demokratie, dass wir diese Frage schließen, beantworten, fixieren, ohne sie für endgültig fixiert, beantwortet und geschlossen zu halten. Ich würde sogar sagen, aus meiner Perspektive ist Demokratie genau dies, das immer offen gehalten haben dieser Frage. Und damit bekommt Demokratie, das gefällt Ihnen jetzt nur vielleicht, etwas Vages und etwas Prozesshaftes, etwas Unabgeschlossenes, vielleicht etwas Projekthaftes, etwas, was man machen muss, weil es nicht schon klar ist und weil wir es vielleicht auch noch nie ganz verstanden haben.
Soweit Martin Saar, der sich Gedanken machte darüber, wie unsere erodierende Demokratie neu interpretiert werden kann. Was bedeutet Demokratie in der EU im 21. Jahrhundert, hieß der Titel der Veranstaltung in Frankfurt. Jetzt verlegen wir den Veranstaltungsort nach Hildesheim, bleiben aber weiter bei dem Thema Europäische Union, denn diese Woche hat sich ja das neu gewählte Europäische Parlament konstituiert. Wir gehen jetzt mehr als eine Epoche zurück, bis in die Kolonialzeit. Die EU schleppt dieses Erbe immer noch mit sich herum und gibt unendlich viel Geld dafür aus, den ehemaligen unterdrückten Staaten zu helfen. Doch ist das so gut, wie es klingt, wirklich der Wahrheit letzter Schluss und auch ehrenwert? Der Historiker Thomas Spielbüchler kennt sich aus mit der EU als postkoloniale Verantwortungsgemeinschaft.
Das Erste, was mir dazu dann einmal als notwendig erschienen ist, das postkolonial muss in Klammer gesetzt werden. 1950, der europäische Integrationsprozess hatte bereits begonnen, allerdings ganz Afrika, mit ganz wenigen Ausnahmen, stand noch unter kolonialer Herrschaft. Das ist der französische Kolonialbesitz in Afrika, dann dieser britische Korridor, die Vorstellung vom Kairo bis zum Kap hier, mehr oder weniger Afrika zu kontrollieren. Belgien, Belgisch-Kongo, immer noch eine Kolonie, eine sehr schwierige Kolonie. Also hier von postkolonialen Verantwortungen zu sprechen, das war nicht ganz richtig, oder einer postkolonialen Verantwortungsgemeinschaft. Darum also als erstes einmal dieses postkolonial in Klammer gesetzt. Das nächste, wenn man von Verantwortung spricht und von einer Verantwortungsgesellschaft, dann stellt sich natürlich die Frage, wer übernimmt Verantwortung wem gegenüber? Was sind die Interessen, die hier quasi tatsächlich im Spiel sind? Und darum auch noch einmal, aus meiner Sicht war es notwendig, dieses Fragezeichen an den Ende des Titels zu setzen. Daraus ist also jetzt eine Frage entstanden, die Europäische Union als Klammer postkoloniale Verantwortungsgemeinschaft mit einem Fragezeichen am Ende. Als ich in Salzburg mit einem sehr guten Freund über dieses Thema mal gesprochen habe, hatte er nach kurzem Nachdenken eine sehr kurze Antwort für mich. Und die schaut so aus. Eigentlich könnte man das ganze Thema zusammendampfen und einschmelzen lassen auf mehr oder weniger diesen Herren. Sie kennen Karl-Heinz Böhm mit seiner Stiftung Menschen für Menschen. Das sollte jetzt nur exemplarisch darstellen für Charity, für Hilfe quasi, die man hier aus dem Norden, dem Süden anbietet, in erster Linie nach Katastrophen, die also immer dazu aufstacheln, und Gott sei Dank funktioniert das noch recht gut, hier Hilfe den Menschen im Süden zukommen zu lassen. Also diese Frage nach der postkolonialen Verantwortung tatsächlich einzudampfen auf Charity. Das wäre ein ziemlich radikaler Ansatz und damit könnte ich jetzt auch schon meinen Vortrag da beenden und müsste mich Ihren Fragen stellen. So einfach möchte ich es uns allen aber nicht machen. Es gibt doch einige Themen, über die man hier einmal nachdenken kann. Das geeinte Europa, Verantwortung und Afrika. Naja, Kolonialismus und die Entkolonialisierung bieten sich an. Ganz spannende Überschneidungspunkte. Wie weit hatte der europäische Integrationsprozess mit der Entkolonialisierung in Afrika zu tun, wenn überhaupt? Die Wirtschaft ist natürlich das zentrale Thema in diesem Zusammenhang mit den verschiedenen Partnerschafts- oder Assoziationsabkommen, die es hier gegeben hat, Yaoundé, Lomé und Cotonou. Neokolonialismus und African Ownership, das sind ebenfalls zwei Begriffe, die man in diesem Zusammenhang einmal näher sich anschauen muss eigentlich. Neokolonialismus, der große Vorwurf aus dem Süden und African Ownership, mehr oder weniger die Antwort darauf, in Afrika selbst die Verantwortung zu übernehmen für positive Entwicklungen, aber auch für, unter Anführungszeichen, Fehler, für Dinge, die nicht so gelaufen sind, wie sie hätten laufen sollen. Dann der ganz große Themenblock Entwicklungshilfe oder, wie man heute dazu sagt, die Entwicklungszusammenarbeit, wobei es wirklich hier nur eine begriffliche Unterscheidung ist. Inhaltlich ist durch diese Neubewertung der Entwicklungszusammenarbeit eigentlich nicht wirklich ein Unterschied festzustellen. Migration, ebenfalls ein ganz entscheidendes Thema, gerade in der heutigen Zeit. Die unterschiedlichen EU-Afrika-Initiativen und Programme, die es gibt, ist eine ganze Reihe diesbezüglich, also was hier läuft auf europäischer Plattform mit unserem großen Partnerkontinent im Süden. Das Thema Governance, also Regierungsführung, Regierungsverantwortung, speziell natürlich in Afrika, ist ein Thema, das immer mehr in den Vordergrund rückt und das ganz große Thema Sicherheit. Und all diese Themen sind natürlich aufs Engste miteinander verwoben und vernetzt. Ich möchte jetzt ganz einfach einmal mit diesem Herrn anfangen, den Sie alle kennen, Winston Churchill, der 1946 in Zürich von diesen Vereinigten Staaten von Europa gesprochen hat. Und ich möchte das jetzt ganz einfach einmal als Startpunkt heranziehen, diesen Vortrag in Zürich. Für Churchill galt natürlich das Primat der Sicherheit, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Sicherheit vor solchen Strömungen wie Faschismus, so etwas sollte in Europa nicht mehr möglich sein. Und Churchill hatte natürlich noch einen weiteren Angstgegner, unter Anführungszeichen, den russischen Bären im Osten. So, was hatte Churchill ganz genau mit der Entkolonialisierung und mit der Verantwortung Afrika gegenüber zu tun? Vordergründig eigentlich zunächst einmal sehr wenig. Churchill war Premierminister, zu dem Zeitpunkt eigentlich gerade nicht mehr, er wurde ja abgewählt als Kriegsgewinner. Trotzdem, Großbritannien war immer noch einer der ganz großen Kolonialherren am afrikanischen Kontinent. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, zum Zeitpunkt dieser Rede in Zürich, gab es weltweit noch über 100 Kolonien. 90 davon waren europäische Kolonien. Und hier also mal den Kontext herzustellen, Verantwortung dem Süden gegenüber. Ich werde mich hier in erster Linie jetzt einmal auf Afrika konzentrieren. Es geht aber nicht nur um Afrika, es ging auch um andere Kolonien. Aber hier aufgrund meiner Forschungstätigkeit möchte ich mich tatsächlich einmal auf Afrika konzentrieren. Also hier von einer großen Verantwortung zu sprechen, die Churchill im Sinn hatte, das wäre doch etwas gewagt, vordergründig. Man darf aber nicht vergessen, dass er 1941 bei seinem Treffen mit Roosevelt die Atlantikcharta unterschrieben worden ist, beziehungsweise die beiden Präsidenten, Premierminister und Präsident, haben sich hier auf Grundsätze, auf Prinzipien geeinigt. Und ja, mit dieser Atlantikcharta wurde eigentlich das Selbstbestimmungsrecht der Völker wieder aufs Tapet gebracht. Das gab es bereits davor, nach dem Ersten Weltkrieg. Woodrow Wilson hat das ebenfalls schon einmal versucht, ist aber kläglich damit gescheitert. Nun ein neuer Anlauf mit diesem Selbstbestimmungsrecht. Die Geschichte sollte dann ganz deutlich zeigen, dass die Freiheitskräfte in Afrika jetzt tatsächlich nicht mehr aufzuhalten waren. Es sollte zwar noch dauern, bis Afrika mehr oder weniger entkolonialisiert worden, aber mit dieser Atlantikcharta ist tatsächlich ein gewisser Grundstein dazu gelegt. Churchill hat aber nichtsdestotrotz bei seiner Ansprache, bei seiner Rede in Zürich immer wieder den Commonwealth betont. Und dieser Commonwealth funktioniert natürlich nicht, oder zu dem Zeitpunkt funktioniert er nicht ohne den britischen Kolonien. Okay, die nächste historische Station, die ich machen möchte, der Europarat und die Kolonien. Als man 1949 das Papier diesbezüglich unterschrieb, wie sah es da mit der Verantwortung gegenüber den Kolonien aus? nada. Die Kolonien spielten in diesem Papier eigentlich überhaupt keine Rolle. Im Gründungsdokument gab es keinen direkten Bezug darauf. Indirekt allerdings doch, indem man die Menschenrechte betonte und die Grundfreiheiten, die Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen 1948 verabschiedet. Damit nahm man ganz stark Bezug auch auf die Charta der Vereinten Nationen, wo eigentlich ebenfalls dem Kolonialismus mehr oder weniger das Ende vorausgesagt worden ist, beziehungsweise hier ganz klar antikolonial argumentiert ist in dieser Gründungsurkunde nach dem Zweiten Weltkrieg. Montanunion, wir sind jetzt also der nächste Schritt bei der europäischen Integration, beim europäischen Einigungsprozess, spielte Kolonialismus bei der Gründung der Montanunion irgendeine Rolle? Nein. Es ging bei dieser Gründung, bei dieser Überlegung tatsächlich um ganz andere Themen. Kolonialismus, Verantwortung gegenüber dem Süden hatte hier also keinen Platz. Generell war ja die Entkolonialisierung nicht wirklich ein politisches Thema in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Nichts, das irgendwie die Staats- und Regierungschefs drängte aufgrund einer moralischen Verantwortung. Diese Entkolonialisierung entwickelte sich immer mehr zu einer politischen Notwendigkeit. Wie geht man jetzt damit um, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es in erster Linie um den Wiederaufbau in Europa ging, und trotzdem wollte man also diese kolonialen Imperien nicht verlieren, Frankreich in erster Linie, Großbritannien ganz genauso. Wie verhält man sich in diesem Spannungsfeld, um also hier seinen Einfluss weiter aufrechterhalten zu können? Das war eine Frage, die immer mehr in den Vordergrund rückte. Entkolonialisierung als Notwendigkeit der Zeit. Man konnte sich die Kolonien schlicht und einfach nicht mehr leisten. Der Fokus lag auf Europa. Um es einmal ganz kurz auszudrücken, warum hier dieses Paradigma zu bröseln begann. So, und jetzt 1957 bei der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Nun kamen plötzlich das erste Mal die Kolonien wirklich in den Fokus der Gründerväter der europäischen Integration. 1957 wurde also tatsächlich dieser Integrationsprozess hier auch mehr oder weniger an den Kolonien ausgerichtet und man beschloss ja, mehr oder weniger die Assoziierung dieser Kolonialgebiete, die es hier noch gab, also mehr oder weniger Sonderrechte, die man diesen Kolonien einräumen wollte oder einräumen musste. Und in diesem Gründungsvertrag der EWG war ganz eindeutig festgehalten, die soziale Entwicklung und die Herstellung enger Wirtschaftsbeziehungen sollten im Zentrum dieser europäischen Integration, wenn ich jetzt sage im Zentrum stehen, nein, aber sollten ein ganz wichtiger Bestandteil auch dieser europäischen Integration sein in Zukunft. Das hatte natürlich aus heutiger Sicht den unangenehmen Beigeschmack von Developmentalismus, also ganz krude Vorstellungen, wie Entwicklung laufen sollte, war aber damals ganz einfach einmal mehr oder weniger der aktuelle Zugang. Entwicklung funktioniert immer geradlinig nach oben, immer funktioniert die Entwicklung zur nächsthöheren Stufe. Alle Staaten sind diesbezüglich mehr oder weniger gleich betroffen. Es ist nur eine Frage der Zeit, aber dieser Aufstieg ist quasi irgendwie unaufhaltsam, um die Grundüberlegungen des Developmentalismus einmal ganz, ganz grob zusammenzufassen. Mit dieser Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft wurde auch der Europäische Entwicklungsfonds gegründet. In der ersten Periode, es ging über einige Jahre, stellte man dazu 120 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Wenn man das jetzt einmal in heutigen Wert umrechnet, dann ja, ist der Faktor 8,5 hier heranzuziehen, also fast eine Milliarde Dollar, die man also hier tatsächlich einmal zur Verfügung stellte. Von den 120 Millionen waren 45 Millionen gedacht für Strukturprojekte, Struktur und Kommunikation. Wenn man sich jetzt einmal überlegt, was bedeutet das für den globalen Süden, wenn 45 Millionen Dollar für Strukturprojekte aufgegeben werden? Es ging nicht um Entwicklung. Es ging mehr oder weniger um den Ausbau der Infrastruktur, die notwendig war, um die Rohstoffe rasch aus Afrika ziehen zu können. Das nur ein kleiner Kritikpunkt. 13 Millionen waren für Bildung gedacht und 18 Millionen für Gesundheit. Nur auch, um einmal den Stellenwert diesbezüglich zu verdeutlichen. Die assoziierten Länder, die damals tatsächlich betroffen waren von diesem Vertrag, diese Staaten hatten jetzt quasi diese Sonderregelungen, diese Präferenzen, wenn es um Handel ging, wenn es um Wirtschaft ging. Und auch dieses zweite Postulat, nämlich diese Entwicklung, sollte in erster Linie diese Staaten betreffen, wenn auch die Entwicklung damals, wie schon gesagt, etwas anderes meinte, als das, was man heute unter diesem Begriff versteht. Ausbau der Infrastruktur. Es ging natürlich nicht nur um die afrikanischen Kolonien. Es gab solche assoziierten Gebiete auch im Atlantik und im Pazifik, in erster Linie französische und niederländische Gebiete, die hier davon noch betroffen waren. Okay, was stand nun genau in diesem Vertrag, der die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gründete, in Bezug auf die Kolonien? Das war etwas, das sehr, sehr umstritten war bei den Gründervätern in Europa, nämlich einerseits wurden Handelsvorteile versprochen, Handelspräferenzen. Die Staaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft hatten quasi besonderen und bevorzugten Zugang zu den Rohstoffen, konnten dort auch bevorzugt ihre eigenen Produkte absetzen. Gleichzeitig war damit aber auch so etwas wie eine Investitionspflicht verbunden. Und das ist den Partnern in Europa natürlich sauer aufgestoßen. Speziell Deutschland, wie Sie sich vorstellen könnten, man hatte keine Kolonien, war nun aber plötzlich dazu verpflichtet, quasi hier mit zu investieren in Aufbau und Ausbau der französischen Kolonie. Das wollte man auf gar keinen Fall und Deutschland hat sich ganz massiv dagegen gewehrt. Bei den Verhandlungen zu diesem Abkommen, ja, da war es letztendlich doch mehr oder weniger die moralische Pflicht, die man hier ins Spiel führen konnte. Europa generell sei moralisch verpflichtet, hier in den Ausbau und Aufbau des Südens zu investieren. Und so konnte man dann mehr oder weniger die europäischen Partner hier zusammen an Bord holen. Frankreich war natürlich da im Zentrum der Kritik, nicht zuletzt wegen des Algerienkriegs. Das war eine der ganz großen Sorgen in Deutschland. Plötzlich wird man hier in diesen Algerienkrieg mit hineingezogen und das wollte man auf gar keinen Fall. Das wäre dann einmal eine ganz interessante Untersuchung und ein ganz interessantes Forschungsfeld. Wie sehr war die europäische Integration beteiligt an der Entkolonialisierung in Afrika? Gab es hier Zusammenhänge? Wie kann man sich das vorstellen? Und der Algerienkrieg und die Kolonialverwaltung, die Organisation des Kolonialsystems in Frankreich, ja, das hatte einmal ganz direkte Auswirkungen auf die Gründung und Ausrufung der 5. Republik in Frankreich. De Gaulle hat also hier vom alten System der Union Française, also mehr oder weniger etwas, das man im weitesten Sinne vergleichen kann mit dem britischen Commonwealth, eine Neuerung angedacht, die Communauté Française, also die französische Gemeinschaft, in die also das französische Kolonialreich umgewandelt werden sollte, beziehungsweise die französische Union umgewandelt werden sollte. Das hatte mehr oder weniger den Hintergrund, man wollte den Deputierten aus Afrika, den wenigen, die es gab in der französischen Nationalversammlung, hier quasi das Stimmrecht entziehen. Die Afrikaner hatten diesbezüglich einen denkbar schlechten Ruf. Sie verkauften mehr oder weniger ihre Sitze an die unter Anführungszeichen meistbietenden politischen Parteien. Man war also gerne bereit, hier beizutreten, Allianzen zu bilden, je nachdem, wo man sich selbst den bestmöglichen Vorteil herausschinden konnte. War aber den Afrikanern, die hier tatsächlich zum Zug kamen, auch nicht wirklich zu verdenken nach den Erfahrungen, die sie machen mussten. De Gaulle ging es jetzt darum, das ganze System irgendwie umzubauen und diesen Gebieten im Süden, diesen Kolonien, weitestgehende Autonomie zu versprechen und trotzdem die Kontrolle zu behalten, ohne das Parlament irgendwie in die Entscheidungen mit einzubinden. Quasi die direkte präsidiale Kontrolle über die afrikanischen Kolonien, was in weiterer Folge dann zu diesem ganz engen Verhältnis, auch nach der Entkolonialisierung, zwischen dem Élysée und den ehemals französischen Kolonien führte. Bis Sarkozy sollte das dauern, bis also diese wirklich freundschaftlichen Beziehungen des französischen Staatsoberhaupts und der jeweiligen afrikanischen Staats- und Regierungschefs dann einmal aufgebrochen ist. Wie sehr hier die europäische Integration mit eine Rolle spielte, das wäre einmal wirklich eine ganz interessante Forschungsfrage. Ja, sie spielte eine Rolle. Wie sehr, das ist dann einmal die große Frage. Letztendlich sollte damit dann aber auch die Unabhängigkeit in Afrika eingeleitet werden und 1960 führte das Ganze ja dann dazu, dass nicht weniger als 18 Kolonialterritorien unabhängig geworden sind. Es gab noch Kolonien weiterhin, 1977 ist dann die letzte französische Kolonie in Afrika unabhängig geworden, aber immerhin 1960, hier hat das Ganze dann einmal tatsächlich begonnen und plötzlich stand man in Europa vor einem völlig neuen Problem. Es geht nicht mehr um den Umgang mit Kolonien, es ging plötzlich um den Umgang mit souveränen Staaten. Partnern auf Augenhöhe, wie man das in Afrika gerne gehabt hätte, wie man das in Europa aber nicht so wirklich gesehen hat. Es gab unterschiedliche Assoziierungsabkommen dann, wie man denn mit diesen neuen Staaten, mit diesen jungen afrikanischen Staaten umgehen sollte, immer wieder vor dem Hintergrund der Hilfe, der Entwicklung, allerdings mit einer ganz speziellen Ausrichtung, die, und das ist die Kritik bis heute, in erster Linie die europäischen Staaten bevorzugte diesbezüglich. Es kam zu einer ganzen Reihe von solchen Abkommen. Die erste Serie wurde nach der Hauptstadt Kameruns benannt, weil man sich dort das erste Mal getroffen hat, Yaoundé. Handelspräferenzen wurden mit diesen neuen Staaten ausgehandelt. die nicht unbedingt zum Vorteil der Afrikaner waren. Gleichzeitig wurde dieser Europäische Entwicklungsfonds weitergeführt, 900 Millionen in der Phase von 1971 bis 1975, wieder umgerechnet auf die heutige Zeit. Wir sprechen da doch einmal von fast 5 Milliarden US-Dollar, die man hier quasi in diesen Entwicklungsfonds hineinpumpte. Handelspräferenzen, wie gesagt, aber eine Übervorteilung der afrikanischen Staaten. Und es kam aus dem Süden dann immer auch dieser ganz starke Vorwurf eines Neokolonialismus im Zusammenhang mit diesen Handelsabkommen, mit diesem Präferenzsystem. Das Ganze musste überdacht werden, nachdem dann letztendlich auch Großbritannien, das Vereinigte Königreich, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft beigetreten ist. Und aus diesen Yaoundé-Abkommen wurden der nächste Schritt die Lomé-Abkommen. Diesmal benannt nach der togolesischen Hauptstadt. Und Lomé 1 bis 4, also diese Abkommen wurden immer wieder verlängert und die nächste Phase sollte bis 2000 dauern. Von 1976 bis 2000 waren diese Abkommen wirksam. Ja, man verzichtete auf Gegenpräferenzen. Das bedeutete also mal, die afrikanischen Staaten wurden einseitig bevorteilt. Man hatte rein theoretisch aus Afrika jetzt erleichterten Wirtschaftszugang zu den europäischen Märkten. Man musste das nicht unbedingt dann reziprok auch für die europäischen Staaten geltend machen. Es war ein System, das rein theoretisch die afrikanischen Staaten bevorzugen hätte können, am Papier zumindest. Die Realität war dann natürlich eine andere. Europa als diese Wirtschaftsmacht, die es war, konnte hier ebenfalls wieder die afrikanischen Staaten mehr oder weniger ausspielen. Es gab auch Versicherungen für Exportverluste, falls zum Beispiel die Rohstoffpreise verfallen. Von daher war es also ein sehr ausgefeiltes System, das auf den ersten Blick keinesfalls die afrikanischen Partner benachteiligte, schlicht und einfach dann die Masse machte es, die hier mehr oder weniger Europa zum eigentlichen Gewinner dieser Handelsabkommen werden ließ. Lomé funktionierte mehr oder weniger bis 2000 und 2000 wurde dann ein neues Abkommen notwendig, das Cotonou-Abkommen, das bis 2020 läuft, also bis nächstes Jahr läuft. Und hier haben sich dann plötzlich die Spielregeln völlig geändert. Man hat mehr oder weniger die Kritik der WTO aufgegriffen. Solche Handelspräferenzen sind unfair, wenn sie nicht alle Staaten des Südens betreffen, wenn sie nur diese sogenannten AKB-Staaten betreffen, die also durch den Lomé-Vertrag 1975 entstanden sind. Der Begriff ist entstanden, Afrika, Karibik und Pazifik, was jetzt einmal mehr oder weniger die Regionen beschreiben sollte, in denen es ehemalige europäische Kolonien gab. Durch dieses Präferenzsystem während des Lomé-Abkommens kam es also hier tatsächlich zu Ungleichbehandlungen und diese Ungleichbehandlungen hat die WTO kritisiert. Man muss hier ein völlig neues System aufstellen. Abgesehen davon hat die Erfahrung gezeigt, die letzten 25 Jahre seit 1975, es hat sich nichts geändert in Afrika. Die angestrebte Entwicklung hat so nicht stattgefunden und darum soll man doch zu einem faireren System übergehen, zum sogenannten Cotonou-Abkommen. Mittlerweile waren 79 AKB-Staaten betroffen davon. Und fair aus Sicht der WTO und auch aus Sicht der europäischen Verantwortlichen bedeutete Handelsfreiheit, Handelsliberalisierung. Es war sehr rasch klar, auf wessen Kosten diese Liberalisierung tatsächlich gegangen ist. Man hat allerdings auch neue Paradigmen mit ins Spiel gebracht, nämlich die Menschenrechte, die vorher keine Rolle spielten in diesem Vertragswerk, und Governance, also die Regierungsführung, die Regierungsperformance der Staaten im Süden, die plötzlich ebenfalls bewertet worden sind. Es gibt in diesem Cotonou-Abkommen eine ganze Reihe von Prinzipien. Gleichheit, das bedeutet also, man behandelte sich gegenseitig auf Augenhöhe, man hat es mit souveränen Partnern zu tun. Das war speziell aus afrikanischer Sicht immer sehr wichtig. Die Realität war allerdings in der Regel eine andere. Differenzierung. Man behandelte oder man betrachtete die Staaten im Süden jetzt etwas unterschiedlich hinsichtlich ihrer Performance, was die Wirtschaftsleistung betrifft. Die besonders armen Staaten, die Least Developed Countries, bekamen günstigere Positionen als nur arme Staaten. Prinzip der Regionalisierung. Die Staaten wurden in Regionengruppen zusammengefasst, um also leichter dann mit diesen Regionen Handel treiben zu können. Gegenseitige Verpflichtung, ja, man verpflichtete sich, die Verträge, die abgeschlossen worden sind, einzuhalten, eigentlich etwas Selbstverständliches. Partizipation, man nahm plötzlich auch NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, mit auf als Partner, als Ansprechpartner. Damit war die Verantwortung im Süden, die rein auf die Regierungen beschränkt war, plötzlich aufgelöst. Das war nicht unbedingt etwas, das den afrikanischen Staats- und Regierungschefs besonders gefiel, aber trotzdem. Und das Prinzip der Menschenrechte, das nun plötzlich ebenfalls hier vertraglich eine Rolle spielte, wie schon erwähnt. Es gab plötzlich statt diesen Handelspräferenzen tatsächlich ein System der Wirtschaftsabkommen, der Economic Partnership Agreements. Mit jedem Staat bzw. mit jeder Region mussten nun ganz spezielle Abkommen getroffen werden. Und hier zeigte sich dann sehr rasch, dass schlicht und einfach Europa bei weitem, auch bei der Verhandlungsführung, den afrikanischen Partnern oder den Partnern im Süden ganz generell überlegen war. Und das ist auch der Vorwurf, der bis heute in der Literatur diesbezüglich zu finden ist, dass Europa diese Stärke schlicht und einfach hinsichtlich dieser Verträge ausnutzte. Es gibt dazu ein Zitat von Jean Ziegler. Ich würde es nicht so hart formulieren, wie Jean Ziegler das getan hat in seinem Buch Der Hass auf den Westen. Aus Sicht der südlichen Völker ist die gegenwärtige globalisierte Ordnung des westlichen Finanzkapitals das letzte und bei weitem mörderischste der Unterdrückungssysteme, die im Lauf der vergangenen 5 Jahrhunderte vom Westen errichtet wurden. Das ist ein ziemlich vernichtendes Urteil von Jean Ziegler und ich möchte also so weit nicht gehen. Ich möchte doch noch einmal etwas anderes hier mehr oder weniger ins Treffen führen. Ich habe ihn schon angesprochen, diesen Europäischen Entwicklungsfonds. Der aktuelle Entwicklungsfonds ist der 11. Entwicklungsfonds. Im Zeitraum 2015 bis 2020 standen hier 30,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Wenn man das jetzt zurückrechnet über alle 11 Entwicklungsfonds, dann ist hier eine wirklich große Summe seitens der Europäer zur Verfügung gestellt worden. Und das ist dann wirklich nur dieser Europäische Entwicklungsfonds. Wenn man sich dann noch die ganzen anderen Programme und Partnerschaften anschaut, die es in diesem Zusammenhang gegeben hat, und dazu dann noch die bilaterale Wirtschaftshilfe zählt, also mal was die offizielle, die zwischenstaatliche Wirtschafts- und Entwicklungshilfe betrifft, dann ist die Zahl sehr schwierig, aber wir sprechen dann doch von 1.000 Milliarden Dollar und mehr. Auf alle Fälle enorm, wie viel Geld hier in den Süden geflossen ist. Gleichzeitig, Sie sehen hier, wie ausgelutscht Afrika da im Süden hängt, wie schwach also die innerafrikanische Wirtschaftsleistung ist, trotz all dieser Entwicklungshilfe, die hier in den Süden geflossen ist oder vielleicht wegen all dieser Entwicklungshilfe, die hier in den Süden geflossen ist. Es ging ja nicht nur, was Europa betrifft, Europa, die Vereinigten Staaten, China, Russland. Es ging ja in erster Linie darum, in diesem globalen Wettbewerb die eigenen Chancen zu verbessern. Afrika spielte diesbezüglich keine wirkliche Rolle und es gibt hier das afrikanische Sprichwort, wo Elefanten kämpfen, leidet das Gras. Und das Gras wäre in diesem Kontext wohl Afrika. So, die Europäische Union als postkoloniale Verantwortungsgemeinschaft mit einem Fragezeichen, quasi die These, die sich dann daraus formulieren lässt. Zunächst einmal, Politik ist immer Interessensvertretung und es stellt sich die Frage, wessen Interessen ich zu vertreten habe. Als gewählter Politiker, als gewählte Politikerin in Europa stellt sich diese Frage ganz besonders. Wem gegenüber bin ich verantwortlich? Und hier hat sich gezeigt, europäische Interessen haben, wenn es um die europäische Verantwortung Afrika gegenüber geht, schlicht und einfach Vorrang. Ist nachvollziehbar, ist aber nicht unbedingt das, was man dann als Verantwortungsgemeinschaft definieren kann. Weiters stellt sich die Frage, was sind die europäischen Interessen bezüglich des globalen Südens? Hier könnte man jetzt mit Neokolonialismus kommen, mit dem Aufrechterhalten eines Systems, das in erster Linie versucht, die Rohstoffe aus Afrika zu ziehen, um dann in weiterer Folge die fertigen Produkte wieder in Afrika zu verkaufen. Dazu ein ganz kleines Beispiel, wenn Sie in Äthiopien, wo ich jetzt auch gerade war, Kaffee trinken, Äthiopien ist quasi das Herkunftsland des Kaffees, dann bekommen Sie dort Nescafé, löslichen Kaffee. Ein ganz kleines Beispiel zum Thema Rohstoffe und Produkte, die dann wieder in Afrika verkauft werden. Das wäre dann mehr oder weniger mal so mein Resümee zur Fragestellung, die Europäische Union als postkoloniale Verantwortungsgemeinschaft.
Thomas Spielbüchler von der Universität Linz hat seinen Vortrag am 26. April 2019 an der Uni Hildesheim gehalten. Die wiederum hatte ein öffentliches Bürgerforum veranstaltet unter dem Motto »Die Europäische Union als Verantwortungsgemeinschaft gestern, heute Morgen«. Anlässlich der Tatsache, dass das Europaparlament in Straßburg in dieser Woche seine neue Legislaturperiode eingeläutet hat, beschäftigte sich der Hörsaal gestern und heute ausführlich mit europäischen Themen.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.